Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Wenn wir über die katholische Kirche und deren Priester reden, dann reden wir über ein ganz bestimmtes, aber auch sehr klares Bild. Katholische Priester sind männlich und das seit 2000 Jahren. Warum eigentlich ist es so? Und warum soll ich das nicht auch dürfen? Diese Frage stellt sich mein Gast, Jacqueline Straub. Herzlich willkommen.
Guten Morgen, hallo.
Sie sind jetzt 30, Sie sind studierte Theologin, Sie sind Journalistin, Sie sind Publizistin. Sind Sie auch eine Weltverändererin?
Mein Ziel ist es auf jeden Fall, eine Weltveränderin zu werden, weil ich mich natürlich seit Jahren dafür einsetze, Priesterin werden zu können. Ob ich das schaffe, ist natürlich dann eine andere Frage. Aber ich glaube schon, dass wenn man Visionen hat und dass wenn man auch für seine Träume kämpft, dass jeder und jede auch die Welt verändern kann.
Die Weltveränderin, die an den Grundmauern des Katholizismus rütteln möchte?
Ja, wobei man natürlich sagen muss, diese Strukturen, die wir heute haben, die waren nicht immer so. Also wir hatten in der frühen Christenheit, hatten wir Frauen, die als Priesterinnen und als Diakoninnen und sogar als Bischöfinnen agiert haben. Und dann gab es eine Anpassung an das Römische Reich und dann hat man eben nur noch auf die Männer gesetzt. Das heißt, es wäre eigentlich so ein bisschen, man würde zurück zu den Wurzeln gehen, wenn Frauen auch im 21. Jahrhundert in der katholischen Kirche gleichberechtigt werden würden.
Zu Gast ist eine Frau, die ein großes Ziel hat. Jacqueline Straub möchte nämlich katholische Priesterin werden. Frau Straub, warum dieser Wunsch?
Seit meiner Jugend spüre ich da was in meinem Herzen. Also heute sage ich dazu, es ist eine Berufung. Als 15-Jährige wusste ich noch nicht so genau, was es ist, aber ich wusste, ich möchte das machen, was mein Pfarrer macht. Also ich möchte am Altar stehen, ich möchte Eucharistie feiern, ich möchte predigen, Kinder taufen, Sakramente spenden. Weil ich eben dieses Brennen in meinem Herzen habe, darum setze ich mich ein, dass auch ich als Frau meine Berufung als Priesterin leben darf.
Aber es ist ein mutiger Wunsch, oder?
Ja, selbstverständlich. Es ist ein mutiger Wunsch, weil in der katholischen Kirche per Gesetz nur Männer Priester werden dürfen. Und es natürlich auch unter den letzten zwei Päpsten, also unter Johannes Paul II. Und Benedikt XVI., das einfach ein Tabuthema war, über das nicht gesprochen werden durfte. Von dem her ist es ein mutiger Wunsch, aber es ist auch ein Wunsch, den nicht nur ich in mir trage, sondern ganz, ganz viele andere Frauen auf der Welt auch.
Woher wissen Sie das so genau, dass nicht drüber gesprochen werden durfte?
Es gab 1976 ein Dokument, das noch Papst Paul VI. Herausgegeben hat. Da gab es dann Argumente, warum Frauen keine Priesterin werden durften. Inter in Signoris hieß das Dokument. Und da wurde zum Beispiel gesagt, Jesus war ein Mann, Jesus hat 12 Apostel in seine Nachfolge berufen oder die Tradition erlaubt es nicht, dass Frauen Priesterin werden können. Und daraufhin gab es eine riesige Diskussion in der katholischen Welt, vor allem auch in der Wissenschaft, also in der Theologie. Dann hat Papst Johannes Paul II. 1994 nochmal ein Dokument nachgelegt. Und Ordinatio Sacerdotalis heißt es. Und dort hat er in sehr strengen Worten nochmal betont, dass es einfach nicht geht, dass Frauen Priesterin werden können in der katholischen Kirche. Und im Zuge dessen wurde es auch so ein bisschen als Maulkorb für die Wissenschaft angesehen. Und ich merke, also ich habe auch während meinem Studium gemerkt, dass es viele Mitstudierende gab, die Angst hatten, über dieses Thema nur nachzudenken, weil sie Konsequenzen fürchteten. Also zum Beispiel, dass sie später dann keinen Job in der Kirche bekommen. Und ich weiß auch, als ich damals vor knapp 10 Jahren das zum ersten Mal öffentlich gesagt habe, da kamen Leute auf mich zu und haben gesagt, ich will auch Priesterin werden, aber ich arbeite in der Kirche, ich darf das nicht öffentlich sagen.
Jetzt haben Sie aber Theologie studiert, katholische Theologie, Expertin. Wie haben Sie das denn angestellt? Also wir reden jetzt in einem öffentlichen Interview. Bedeutet das, dass Sie auch angefeindet werden? Dass Sie auch diesen Maulkorb übergezogen bekommen? Wie geht's Ihnen?
Ja, also ich bekomme sehr viel Anfeindung. Ich habe über die Jahre hinweg das auch lernen müssen, damit umzugehen. Also wenn man dann auf einmal E-Mails bekommt oder Weihnachtskarten, also ich habe in den letzten Jahren ganz viele hübsche Weihnachtskarten mit sehr hässlichem Inhalt bekommen, wo dann zum Beispiel drin steht, ja, Frauen können nicht Priesterin werden, weil. Und dann kommen eben nicht die Argumente vom Vatikan, sondern heißt dann, Frauen sind dumm, Frauen sind anfällig für Depressionen, Frauen sind unrein, Frauen können dieses Amt gar nicht ausführen oder Frauen sind viel zu geschwatzig, sie würden das Beichtgeheimnis direkt ausplappern. Dann muss man natürlich mit umgehen. Also ich habe natürlich mir im Theologiestudium auch Argumente angeeignet, warum Frauen Priesterinnen werden sollten und warum auch die Argumente vom katholischen Lehramt hinken. Aber das wollen natürlich nicht alle annehmen, weil viele eben noch in diesem Denken sind, Frauen können das einfach nicht.
Frau Straub, mir fällt es schwer, Vergleiche zu finden. Finden Sie welche aus der Geschichte? Also sowas wie Hertha Benz, der man wahrscheinlich auch häufig gesagt hatte, du wirst dich doch nicht ans Steuer setzen, das können doch Frauen nicht. Lange gab es keine Pilotinnen oder auf einem Schiff Kapitäninnen. Ist das irgendwie vergleichbar? Ist das Ihr Kampf, Ihr Weg der Emanzipation oder ist er ganz anders?
Ich würde schon sagen, das ist ähnlich auch wie in gewissen politischen oder gesellschaftlichen Ereignissen, dass mir als Frau gesagt wird, du kannst das nicht, Gott will das nicht. Und ich eigentlich dann sowohl theologisch argumentiere und sage, doch, das geht, weil eben Gott viel, viel größer ist als all das, was wir denken. Und wenn man mal ganz, ganz zurück in die Bibel schaut, also ins Neue Testament, da hat Jesus am Ostermorgen Maria Magdalena beauftragt, dass sie zu den anderen, also zu den Jüngerinnen und Jüngern gehen soll und denen sagen soll, dass Jesus auferstanden ist. Und
also eine Aufgabe
das in einer
bekommen.
Zeit, genau, eine Aufgabe, einen konkreten Auftrag, und zwar eben öffentlich zu sprechen vor Männern und Frauen, und das durfte sie gar nicht. Also in der patriarchalen Gesellschaft, im damaligen Judentum, durfte Maria Magdalena nicht öffentlich Zeugnis ablegen. Und trotzdem hat sie es getan. Und Jesus hat ja auch, also beziehungsweise Christus, der Auferstandene, wusste, dass eine Frau das gar nicht darf. Und auch dort gibt er die Legitimation, geh zu den anderen und sprich. Also auch da hat er schon diese gesellschaftlichen Grenzen eigentlich aufgesprengt.
Es gab ja vor Ihnen schon Frauen, die die Priesterweihe bekommen haben, auf eine ganz bestimmte Art und Weise, wenn mich nicht alles täuscht, durch einen freikirchlichen Priester. Warum machen Sie das nicht?
Ich habe mir das auch überlegt, weil natürlich, wenn man die Berufung hat, dann möchte man auch das ausüben können. Aber ich habe dann für mich gemerkt, dass ich bin auch im engen Kontakt mit diesen Frauen. Das war 2002, wurden die auf der Donau, 7 Frauen aus Deutschland, Österreich und den USA zu Priesterinnen und manche eben auch zu Bischöfinnen geweiht. Aber für mich kam das eigentlich nie so richtig in Frage, weil man natürlich durch diese Weihe wird man exkommuniziert vom katholischen Lehramt. Das heißt, man gehört nicht mehr zur römisch-katholischen Kirche offiziell dazu. Mhm. Und mir liegt die katholische Kirche sehr am Herzen und ich glaube, so eine Exkommunikation, das wird mir mein Herz wirklich kaputt machen. Ich möchte offiziell noch zu dieser Kirche dazugehören. Und dann kommt natürlich so ein bisschen was Strategisches dazu, dass ich vermutlich auch an dieser Kraft, die ich habe, also auch diese mediale Kraft, verlieren würde, wenn ich mich ins Ausseits kicken würde durch so eine Weihe.
Frau Straub, lassen Sie uns mal über Ihre Glaubensanfänge sprechen. Sie haben vorhin über dieses Brennen im Herzen gesprochen. Können Sie sich erinnern, wann dieses Brennen im Herzen für den Glauben, für den katholischen Glauben, das erste Mal für Sie spürbar war?
Das war mit 14. Ich hatte eine Klassenkameradin, die sehr stark im Glauben unterwegs war. Die hatte in ihrer Schultasche immer eine Bibel dabei und die Bibel war bunt unterstrichen und sie hat reingeschrieben und kleine Kärtchen waren da drin. Und ich fand das irgendwie faszinierend, dass ein junger Mensch an Gott glaubt und dann auch mit der Bibel unterwegs ist. Und ich kannte bis dahin so als Glaubensvorbild eigentlich nur meine Oma, die natürlich schon sehr alt war. Die war jeden Sonntag in der Kirche, hat jeden Tag mindestens einen Rosenkranz gebetet. Und meistens, wenn ich sie besucht habe, lag die Bibel auf dem Küchentisch und sie hat dann da gerade noch drin gelesen. Aber es hat mich als Kind nie so fasziniert. Und dann lerne ich in meiner Jugend eine Gleichaltrige kennen, die ganz anders ihren Glauben lebt, ganz, ganz fröhlich. Und da habe ich mich anstecken lassen von ihr.
Wie muss ich mir das vorstellen? Sie sind in Pfullendorf geboren und aufgewachsen. Das ist in Baden-Württemberg, ist nicht groß. Sind Sie durch die Gassen gezogen und haben sich aus der Bibel vorgelesen, statt aus irgendwelchen Comicheften? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also wir waren so zu dritt. Das war eben meine Freundin, die da die Bibel immer dabei hatte und dann noch ein Klassenkamerad. Und dessen Mutter war sehr katholisch und die meinte, hey, bei uns gibt es einen ganz großartigen Priester. Und ich bin zuvor, also bevor ich in Pfullendorf gelebt habe, habe ich in einem kleinen Dörfchen gelebt. Und da habe ich nicht so die guten Erfahrungen gemacht mit Kirche. Weil der Pfarrer, der war sehr, sehr streng. Und die Gottesdienste waren für mich als Kind immer sehr lang und sehr langweilig. Und dann hatte ich erst Hemmungen, da mal in die katholische Kirche im Pfullendorf zu gehen und bin dann aber hin und habe dann gemerkt, wow, das haut mich um, das berührt mich, das ist genau das, was ich als Jugendliche, die Fragen, die ich als Jugendliche habe. Und wir haben dann schon ein bisschen dann zusammengesessen, wir drei, und haben uns ein bisschen über die Bibel ausgetauscht, aber eher so daheim, also so im Jugendzimmer saßen wir dann und haben uns da ein bisschen ausgetauscht, was uns durch den Kopf geht, wenn wir da in der Bibel lesen.
Wenn die Kinder heute in ihrem Zimmer sitzen, dann kommen die Eltern ab und an mal rein und sagen, was machst du da auf dem Smartphone gerade, mit wem kommunizierst du? Ich möchte wissen, worüber du denkst, was du tust und was du machst. Wie war das mit ihren Eltern? Sind die gekommen und haben gesagt, seid ihr euch sicher, dass ihr die Bibel studieren wollt?
Also meine Mutter hat mir tatsächlich kurz danach, ich glaube es war zu Ostern, hat sie mir so eine kleine Taschenbibel gekauft. So eine, wie meine Freundin eben auch hatte. Ich hatte bis dahin vom Religionsunterricht die Einheitsübersetzung, also eben so einen dicken Schinken. Mhm. Und sie ist dann mit mir zusammen in den Bücherladen und hat gesagt, komm, such dir da eine hübsche Bibel aus. Aber ihr war das immer auch wichtig, dass ich nicht, sag ich mal, in so ein Extrem reinfalle. Also weder, dass ich so extrem links werde oder extrem rechts. Also auch im Theologiestudium haben wir da immer wieder diskutiert. Und dann hat sie gesagt, es ist immer wichtig, dass der Mensch in den Mittelpunkt gestellt wird, weil Jesus hat es auch getan. Das heißt, irgendwelche Aussagen über Homosexuelle oder Geschiedene, die negativ sind, hat sie gesagt, sowas erlaubt sie nicht. Und da bin ich froh, dass sie da immer auch einen Blick drauf hatte, dass ich eine moderne Katholikin werde und auch immer das im Blick habe, was Jesus auch im Blick hatte.
Das klingt so, als würde die Mutter Ihnen was beigebracht haben, was die Mutter vielleicht gern selbst auch gemacht hätte.
Meine Mutter ist nicht so eine Kirchgängerin, aber sie hat durchaus einen Glauben. Aber ich glaube, sie wollte auch nie Ministrantin werden. Also von dem her, Priesterin wollte sie nicht werden oder will sie nicht werden, aber ihr ist es immer wichtig, dass der Mensch im Fokus steht und dass wir als ihre Kinder auch andere Menschen gut behandeln.
Wenn Sie sagen, keine Kirchgängerin, wie war das denn zu Hause? Also war das Christentum, war Glauben ein Thema zu Hause?
Also so der klassische Katholizismus war bei uns nicht das Thema. Also wir haben zwar so gerade Advent. Adventszeit war immer die schönste Jahreszeit bei uns als Kind, weil wir haben diese Rituale, also Weihnachtsbaum, Krippe aufbauen, aber so beten oder eine Bibel lesen oder regelmäßig in die Kirche gehen, das war bei uns gar nicht. Also wir waren eigentlich nur an Weihnachten in der Kirche und meine Oma hat immer verzweifelt gesucht, mich und meine Schwester in die Kirche mitzuschleppen, aber wir haben uns meistens erfolgreich geweigert.
Wissen Sie noch, wer Ihnen das beigebracht hat, wie so ein Rosenkranzbeten geht, wie die Abläufe in der Kirche funktionieren? Wer hat Ihnen das drauf geschafft?
Das habe ich eigentlich erst mal in der Jugend richtig gelernt. Also natürlich, wir hatten in der Grundschule hatten wir jeden Monat Schülergottesdienst, da mussten wir hin, aber da habe ich ehrlich gesagt nicht so viel mitgenommen. Und ich weiß noch, meinen ersten Gottesdienst als damals 14, 15-Jährige im Pfullendorf, ich war völlig überfordert. Vater Unser, das kannte ich noch und irgendwie das Kreuzzeichen, aber ich wusste nicht mehr, wann muss man aufstehen und dann eben diese anderen Gebete, was muss man da machen? Ich habe das wirklich alles als Jugendliche dann gelernt, auch das Rosenkranz beten, das habe ich mir dann einfach beigebracht. Ich meine, da gibt es ja heute Jugendzeitschriften, es gibt YouTube-Videos, es gibt Apps. Das kann man eigentlich ganz gut sich selber beibringen.
Wenn ich mit zur Kirche gehen musste, wurde ich quasi fast immer rausgeschickt, weil ich immer irgendwelche anderen Dummheiten gemacht habe. Da waren Sie nie gefährdet?
Nein, Gott sei Dank nicht, aber ich kann mich noch sehr gut erinnern an die Schülergottesdienste, dass dann unser Pfarrer seine Predigt einfach unterbrochen hat und nach vorne gebrüllt hat, Alexander, schau nach vorne. ich glaube, es war bei jedem Gottesdienst war das so, dass Alexander, der war in meiner Klasse, der Arme, und der war eben ein bisschen auffälliger und ein bisschen lauter und er wurde dann immer ermahnt und mich hat das sehr eingeschüchtert, wobei ich kann mich noch an eine Situation erinnern, ich war in der zweiten Klasse. und die Erstklässler, die saßen in der ersten Reihe. Und dann war ein Kind und das wollte einfach mitsingen, aber es konnte ja noch nicht lesen. Und ich dachte mir, okay, dann tue ich aber wenigstens dem Kind das Buch aufschlagen, damit es wenigstens reingucken kann. Und also ich wollte einfach nur nett sein. Und dann kam die Religionslehrerin nach vorne gedüst und brüllte mich an, dass ich doch aufpassen soll. Und dabei wollte ich ja eigentlich nur dem Kind ermöglichen, dass es auch irgendwie ein bisschen mitsingen kann. Und so waren unsere Gottesdienste immer, also in der Grundschule, sehr, sehr, sehr streng.
Frau Straub, Sie möchten katholische Priesterin werden. Sie haben Theologie studiert. Sie wirken total überzeugend auf mich. Jetzt gibt es diese vielen Regelungen in der katholischen Kirche. Sie sind mit vielen Sachen, das kann man in Ihrem Buch auch nachlesen, sind Sie auf Kriegsfuß. An was glauben Sie denn? Also glauben Sie an diese Lehre, die Sie studiert haben, auch? Also es muss ja nicht zwangsläufig so sein. Man muss ja nicht an das glauben, was man studiert hat, was einem gelehrt wurde. Glauben Sie zu 100% an alles?
Ich glaube daran, aber natürlich weiß ich auch, weil ich katholische Theologie studiert habe, dass Kirche sich immer schon gewandelt hat. Also ein ganz kleines Beispiel, Zölibat. Den Zölibat, den gibt es erst seit dem 12. Jahrhundert, also seit knapp 600 Jahren. Heute wird es so verkauft, als ob es den schon seit 2000 Jahren geben würde. Dass heute Gottesdienste in den Landessprachen gefeiert werden, das ist etwas, das vor 70, 80 Jahren noch nicht üblich war. Das kam durch das Zweite Vatikanische Konzil, dass wir heute Pastoralreferentinnen haben, Professorinnen an den theologischen Fakultäten. Das sind alles Errungenschaften von Kämpfen, wo Menschen gesagt haben, unsere Kirche muss auch ein bisschen mit der Zeit gehen, muss auch ein bisschen schauen, wo liegen die Zeichen der Zeit, wie Johannes der 23. das zum Beginn oder beziehungsweise im Zweiten Vatikanischen Konzil auch gesagt hat. Kirche wandelt sich und darum ist auch diese Regel, dass nur Männer Priester werden können, auch das kann gekippt werden. Hm. Auch wenn die Konservativen, die jetzt zuhören, das wahrscheinlich nicht so gern hören.
Hat es was von Hassliebe? Hat es was Toxisches?
Nee, gar nicht. Es ist nur Liebe, reine Liebe und reine Leidenschaft. Und zwar reine Liebe für Jesus und für den menschennahen Gott. Also ich glaube, ein Gott, der uns alle liebt, so wie wir sind und uns alle irgendwie in Ordnung findet und der eben auch Gerechtigkeit und Gleichberechtigung möchte.
Und Liebe für diese Kirche, für diese katholische Kirche, die dann doch so hinterherhinkt in Sachen Modernisierung?
Es hört sich vielleicht jetzt komisch an, aber ich liebe diese Kirche wirklich. Und ich glaube, wenn ich nicht diese große Liebe und dieses große Herz für die römisch-katholische Kirche hätte, dann könnte ich mich gar nicht so für sie einsetzen. Weil es ist kein Kampf gegen die Kirche, sondern es ist ein Einsatz für die Kirche, dass sie auch bei jüngeren Menschen wieder mehr ankommt und dass sie auch ihre Relevanz in der Gesellschaft eben nicht verliert.
Frau Käßmann würde Sie mit offenen Armen aufnehmen.
Ja, das weiß ich. Die evangelische Kirche haben mir schon ganz viele gesagt, komm doch zu uns. Oder auch die altkatholische Kirche haben gesagt, hey, bei uns ist doch auch alles möglich. Und ich finde es auch sehr schön, dass ich da auch wertgeschätzt werde. Aber ich glaube, dass die katholische Kirche auch Frauen wie mich braucht, die eben nicht klein beigeben, die eben laut bleiben und die dann eben auch für Veränderungen sorgen.
Jacqueline Straub im Deutschlandfunk Kultur, 30, studierte Theologin, Journalistin, Autorin, kickt die Kirche aus dem Koma, heißt das Buch, das sie geschrieben hat. Frau Straub, wie heftig muss der Kick denn sein?
Ich glaube inzwischen schon sehr heftig, weil natürlich die Fronten sich in der katholischen Kirche extrem verhärtet haben in den letzten Jahren und die, sag ich mal, erzkonservative Front innerhalb vom Vatikan extrem stark ist. Wobei sie eigentlich die Minderheit ist, aber sie haben sehr viel Macht, Veränderungen zu stoppen.
Wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, hier in der Sendung, wenn ich Ihr Buch lese und so ein Zitat im Kopf habe wie »Kirche braucht Reformen, jetzt«, wissen Sie, woran ich denke? Ich erinnere mich an Fridays for Future, an eine Bewegung, wo junge Menschen auf den Tisch hauen und sagen, ihr Alten könnt das doch so nicht weitermachen.
Ja, also es hat sicherlich da was davon. Nur in der katholischen Kirche gab es das schon immer. Also diese Menschen mit Visionen oder Menschen, die gesagt haben, so wie Kirche im Moment ist, so funktioniert Kirche nicht mehr gut, wir müssen was ändern, das gab es in allen Epochen. Und manche von diesen unbequemen Zeitgenossen sind heute Heilige und werden dann eben ein bisschen mit Weihrauch beräuchert. Aber es braucht es nicht nur in der Gesellschaft oder eben in der Klimapolitik, sondern es braucht es auch in der katholischen Kirche, zu sagen, da läuft was schief. Ich glaube, jeder, wo sich für etwas einsetzt, und zwar für das Gute und auch für Veränderungen, der muss immer oder der steht immer vor einer Mauer. Und der muss dann eben einen langen Atem mitbringen und irgendwie noch einen Pickel und vielleicht noch einen Vorschlaghammer und einfach dranbleiben. Also ich glaube, egal für was man sich einsetzt, wenn man da irgendwo hinkommt, wo dann gesagt wird, das wurde schon immer so gemacht, das ist doch ganz okay so, da muss man ganz, ganz viel Kraft mitbringen.
Mhm. Sie möchten gern kicken beim Thema Frauen in die Priesterwürde, da kämpfen Sie drum. Wenn Sie den Vorschlaghammer ansprechen, wo würden Sie dann als nächstes hinschlagen?
Also das Frauenthema ist ja schon sehr, sehr lang ein Thema in der katholischen Kirche. Ich bin ja nicht die erste Generation, wo dafür öffentlich kämpft. Und ich glaube, dass wenn Frauen die Gleichberechtigung erhalten würden innerhalb der katholischen Kirche, nicht nur innerkirchlich sich was, also der Geist ändern würde, zu einer Vielfalt beitragen würde, sondern das auch eine Ausstrahlungskraft auf die Gesellschaften hätte. Weil ein afrikanischer Diakon hat mir mal gesagt, in Europa orientiert sich die Kirche an der Gesellschaft. Und in Afrika orientiert sich die Gesellschaft an der Kirche. Das heißt, wenn die Kirche Gleichberechtigung zulassen würde, dann hätte das auch Ausstrahlungskraft auf Gesellschaften, in denen Frauen noch immer nicht die gleichen Rechte haben.
Das heißt, die Vorbildfunktion sollte die Kirche wieder zurückgewinnen?
Definitiv, weil Kirche hat den Auftrag, Frieden in die Welt zu bringen. Und überall dort, wo Ungerechtigkeiten sind, ist kein Friede. Und man weiß auch aus gesellschaftlichen Untersuchungen, dass in Gesellschaften, in denen Gleichberechtigung also ziemlich weit vorangeschritten ist, es weniger Unruhen gibt, das Bruttoinlandsprodukt zum Beispiel auch höher ist und allgemein auch die Schulbildung von Mädchen und Frauen einfach wesentlich höher ist, die dann auch eben wieder in der Wirtschaft viel zu beitragen können.
Würden Sie auch in Richtung Missbrauchsvorwürfe Ihren Pickel, Ihren Vorschlaghammer ansetzen?
Definitiv. Also es ist grausam und schrecklich, was da in den letzten Jahrzehnten, vielleicht sogar Jahrhunderte, den Kindern und auch Erwachsenen, Jugendlichen angetan wurde. Und meiner Meinung nach ist die Aufklärung extrem schleppend. Man sieht es ja immer wieder, Erzbistum Köln, wie dann doch wieder die Akten nicht rausgerückt werden und doch wieder versucht wird, die Täter zu schützen oder die Vertuscher zu schützen. Da wird diesen Menschen, die sexuelle Gewalt erlebt haben, wird nochmals Gewalt angetan und da muss sich unbedingt was ändern. Und ich glaube auch, wenn Frauen Priesterinnen wären oder allgemein die Hierarchie ein bisschen weniger patriarchal, weniger männlich, dann wird das auch zu einer besseren Transparenz führen.
Sie haben Köln angesprochen, der Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Maria Wölki, der steht im Verdacht gerade, Missbrauchsvorwürfen nicht ordentlich nachgegangen zu sein. Das ist also dieser Vorwurf, der im Raum steht. Wie geht das denn und wieso geht das denn? Haben Sie eine Erklärung? Also wir haben es ja auch außerhalb der Kirche leider in unserer Gesellschaft mit Missbrauch zu tun. Der wird aufgearbeitet, da gibt es Gerichtsprozesse. Warum passiert das in der Kirche nicht?
Ja, die Kirche hat halt noch immer so einen Sonderstatus, dass sie ihre Problemchen selber lösen kann. Und es wurde über Jahrzehnte hinweg auch den Betroffenen, den Opfern oder den Angehörigen gesagt, ja, wenn du öffentlich sprichst, dann schadest du der Kirche. Also das heißt, das Wohl oder das Heil der Kirche würde höher gesetzt als die Seelen der Menschen. Und das ist eben noch immer das Problem, dass viele auch, die jetzt in hochrangigen Funktionen sitzen, noch immer dieses Kirchenbild haben. Die Kirche muss rein und sauber bleiben und was mit den Betroffenen passiert, das ist egal. Hat aber auch was ein Stück weit mit Macht zu tun und man weiß auch, dass in geschlossenen Gruppen oder dass geschlossene Gruppen, also eben überwiegend zum Beispiel männlich, dass die anfälliger sind für solche Sachen und auch anfälliger sind, auch eben Missbrauch zu vertuschen.
Also ist es völlig verständlich, dass im Jahr 2019 knapp 300.000 Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten sind, weil sie sich mit dem Verein nicht mehr identifizieren können.
Ja, also ich verstehe jede Person. Es tut mir natürlich weh zu sehen, dass die Leute reihenweise die Kirche verlassen, obwohl ich viel Schlechtes sehe, aber auch viel Gutes erleben durfte. Das verletzt mich natürlich oder macht mich traurig, aber ich kann jeden Einzelnen und jede Einzelne verstehen, die sagt, ich möchte nicht mehr in dieser Kirche sein. Und da versuche auch ich ein bisschen was gegenzusteuern, um zu zeigen, Kirche ist nicht nur die Täterorganisation, sondern Kirche ist viel, viel mehr und kann auch wieder zu einem schönen Ort werden, wenn wir alle dafür kämpfen.
Warum darf ich keine katholische Priesterin werden? Das ist die Frage, die meine Gesprächspartnerin umtreibt. Jacqueline Straub ist studierte Theologin und verheiratet. Sie haben das Zölibat oder den Zölibat, so heißt es richtig, vorhin schon angesprochen. Wie funktioniert es in Ihrem Leben? Ich weiß, Ihr Mann ist auch studierter Theologe. Wie haben Sie sich darauf geeinigt, dass das funktioniert, obwohl Sie einen Traum haben?
Ich habe mich schon sehr, sehr früh mit dieser Frage beschäftigt, also schon im ersten, zweiten Semester. Ich glaube, das muss man zwangsläufig, wenn man diese Berufung hat, muss man sich auch mit dem Thema Zölibat auseinandersetzen. Und im Zuge dessen habe ich dann eben herausgefunden, der Zölibat ist ja gar nicht ursprünglich. Das ist ja eben im 12. Jahrhundert entstanden, aus machtpolitischen Gründen, nicht aus theologischen Gründen, sondern aus machtpolitischen Gründen, damit das Geld und die Pfründe bei der Kirche bleiben. Und dann habe ich gemerkt, aha, also es können ja Änderungen kommen und habe dann für mich eigentlich festgestellt, eine Berufung zu haben, ist nicht zwangsläufig an die Ehelosigkeit gebunden.
Hm. Ihr Mann kann ja dann nach den Gesetzgebungen der katholischen Kirche jetzt auch kein Priester werden, ne?
Kann er nicht, aber er könnte ab dem 35. Lebensjahr ständiger Diakon werden.
Reden Sie zu Hause darüber? Also diskutieren Sie auch am Abendbrottisch genau diese Ungerechtigkeiten?
Ja, durchaus. Natürlich, ich meine, wir sind beide Theologen und Kirche liegt uns ja auch am Herzen, aber manchmal merken wir auch, dass uns das doch sehr aufrüttelt. Also diese, vor allem auch Missbrauchsskandale oder wie gewisse Kirchenfürsten mit den Laien umgehen. Also da schütteln wir auch den Kopf und denken, das kann doch so nicht weitergehen.
Hm. Sie sind für mich, Frau Straub, wirklich die Frau der Gegensätze. Da ist eine junge Frau von 30 Jahren, die versucht, an den Grundmauern der katholischen Kirche zu rütteln. Sie sind auch nicht, wenn man Bilder von Ihnen googelt, Sie sind ja zugeschaltet, wir sitzen uns gerade nicht gegenüber, wenn man Bilder von Ihnen googelt, Sie sind auch nicht diese typische graue Kirchenmaus. Ich entschuldige mich bei allen, die sich jetzt angegriffen fühlen. Ist es genau das Gesamtpaket, was Ihnen die Probleme bereitet, weil Sie die moderne Theologin sind?
Ich glaube nicht. Also generell sind moderne Theologen immer das Feindbild von den erzkonservativen, reaktionären Kräften in der katholischen Kirche. Das liegt jetzt nicht nur dran, dass ich jung bin oder weiblich. Und sie schminken. Also das ist eben so oftmals das Klischee, das man so hat oder das Vorurteil, dass Theologen oder Theologinnen irgendwie alles graue Mäuschen sind und sich beduckt halten und irgendwie nicht so fröhlich unterwegs sind. Aber die Theologen und Theologinnen, die ich kenne, die sprühen nur so vor Freude und vor Kreativität und die wollen ihre Kirche auch wirklich ins Positive verändern.
Lesen die Theologinnen, die Sie kennen, auch die Bunte, die Gala, die 20 Minuten?
Ja, sicherlich. Also ich arbeite bei den 20 Minuten, von daher bin ich da ein Paradebeispiel. Also ich kenne auch Theologen, Theologinnen, die zum Beispiel Bachelor schauen, also die wirklich im Leben stehen und die auch wissen, was da draußen passiert in der Welt und dementsprechend auch Predigen so schreiben, zu sagen, hey, ich bin ganz nah bei euch, ich weiß, was in dieser Welt geschieht.
Das muss man sagen, in der Schweiz, von wo Sie uns zugeschaltet sind, arbeiten Sie als Journalistin bei den 20 Minuten. Das ist so ein Blatt, das kann man an der Tramstation, kann man mitnehmen.
Genau.
Sicher. Und das ist schon Boulevard, ne?
Ja, wir sind aber sanfter Boulevard. Mhm. Also wir sind sanfter Boulevard und ich arbeite in einem Ressort. Ich mache Hintergrundgeschichten, Porträts, bin so ein bisschen an der Imagepflege von unserem Label zuständig.
Das heißt, Sie machen für die 20 Minuten im Grunde genommen das, was ich an dieser Stelle hier mit Ihnen mache. Sie porträtieren Menschen und sprechen mit ihnen und schreiben dann Stories drüber.
Ganz genau. Oder ich mache auch Videos. Also ganz oft mache ich auch Videos mit Menschen und die erzählen dann, was sie Spannendes oder manchmal auch Trauriges erlebt haben in ihrem Leben. Aber es sind immer Heldengeschichten.
Und wie häufig in der Woche sagen Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen, so, das war's für mich für heute, ich muss ziemlich zügig mit dem Auto los oder zur Bahn, weil mein Boxtraining beginnt gleich?
Im Moment gar nicht, wegen Corona und weil ich zugeben muss, in Zürich bei dem Boxclub, wo ich eigentlich anfangen wollte, die hatten Boxtrainingszeiten, wo mein Arbeitsplan nicht so ganz gepasst haben. Und von dem her bin ich im Moment, habe ich einen Aussetzer beim Boxen, aber jetzt bin ich umgezogen und in der Kleinstadt, wo ich wohne, da gibt es wieder einen Boxclub und sobald Corona vorbei ist, kann ich mich dann dort auch wieder anmelden.
Wieso muss es der Boxsport sein?
Mich hat Kampfsport schon als Kind fasziniert. Als Kind habe ich immer Judo und Ringen und was Gott was alles geschaut. Ich fand das irgendwie immer irgendwie cool. Ich bin, glaube ich, auch eine sehr lebendige Person. Also Yoga zum Beispiel. Ich habe größten Respekt vor Menschen, die Yoga können. Mich macht Yoga meistens aggressiv, weil ich wahrscheinlich auch nicht die Geduld habe, da diese Übungen so hübsch filigran zu machen. Boxen gibt mir extrem viel. Es ist auch eine Parallele zu meinem Leben, zu sagen, okay, sich einzusetzen für die katholische Kirche, für Veränderung, für Reformen, da braucht man einen langen Atem. Und man kann jetzt nicht einmal ins Boxtraining gehen und dann sagen, okay, beim zweiten Mal Boxtraining bin ich Wladimir Klitschko. Das geht halt einfach nicht. Man muss Jahre oder Jahrzehnte muss man kämpfen, man muss auch Niederlagen einstecken können, vielleicht mal ein blaues Auge oder eine Gehirnerschütterung und dann aber auch wieder aufstehen und sagen, okay, ich kämpfe trotz allem weiter.
Was für eine Auslegerin sind Sie? Normal oder Linksauslegerin?
Normal und ich bin Bantamgewicht, also das ist so auf 55 Kilo.
Okay, und um das zu erklären, also Auslegerin bedeutet, welche Hand man vorn hat, welche Führungshand. Sie haben also die linke Hand vorn, richtig?
Genau, und mit der rechten, das ist dann die starke Hand, das ist immer die, wo dann hinten ist, aber die dann die harten Schläge nach vorne pusht.
Deutschlandfunk Kultur mit Jacqueline Straub, eine junge Rebellin in der katholischen Kirche, sie möchte Priesterin werden. Dieser Wunsch hat die BBC, den britischen Sender, offenbar so sehr begeistert, dass er sie 2018 in die Liste der 100 inspirierendsten und einflussreichsten Frauen gewählt hat, Frau Straub. Meinen Sie, Sie werden die wichtigen Herren, die Entscheidungsträger in der katholischen Kirche inspirieren, etwas zu bewegen?
Ehrlich gesagt glaube ich nein, weil die wichtigen Herren im Vatikan, die schaffen es ganz, ganz gut, die Basis und vor allem auch Reformbestreber zu ignorieren. Also ich glaube, da muss dann schon ganz, ganz viel Heiliger Geist bei denen herumschwirren, dass sie sich und auch ihr Herz öffnen für Menschen wie mich, die so Reformen sich wünschen und auch dafür einsetzen und auch Lösungsansätze bringen. Aber ich habe leider schon die Erfahrung gemacht, dass da einfach viele blockieren.
Das heißt, Sie sehen Ihre Aufgabe jetzt einfach als die, die den roten Teppich anstößt, wo andere irgendwann mal drüber laufen?
Ja, also natürlich mein größter Wunsch ist es, selber noch in meinem Leben Priesterin werden zu können. Aber ich sehe als meine Aufgabe auch darin, die Basis zu sensibilisieren und vielleicht auch zu mobilisieren, dass die auch, sag ich mal, Kraft haben und auch Argumente, sich für ihre Kirche einzusetzen. Und ich denke mir immer, ich habe so zwei Bilder vor Augen. Das eine Bild ist, dass ich es noch selber erreiche, also zum Beispiel in 10 oder 15 oder 20 oder vielleicht auch 30 Jahren. Das wäre das so das Ideal. Dann gibt es eins, wo ich denke, da wäre ich auch ziemlich glücklich, wenn das klappen würde, wenn ich dann ganz alt bin. Also wirklich sehr betagt und irgendwie im Alters- oder im Pflegeheim auf dem Sterbebett liegt. Und dann rennt der Pfleger oder die Pflegerin rennt rein und macht den Fernseher an und sagt, schau Jacqueline, schau, was passiert im Vatikan. Und dann sehe ich, wie die ersten Frauen zu Priesterin geweiht werden. Und dann werde ich mit einem Lächeln im Gesicht und mit einem glücklichen Herz dann sterben können. Das ist so meine zweite Vision, wo ich habe. Und die dritte ist, dass ich es natürlich nicht schaffen könnte. Aber dann weiß ich, dass ich ein paar Kieselsteine auf diesem langen Weg der Gleichberechtigung legen konnte und somit auch den kommenden Generationen, den kommenden Frauen es einfacher machen werde, weil sie dann einfach noch mal ein bisschen weniger kämpfen müssen als ich.
Die Theologin und Autorin Jacqueline Straub. Kick die Kirche aus dem Koma heißt ihr Buch. Frau Straub, herzlichen Dank. Einen schönen Dienstag.
Dankeschön, Ihnen auch.